Du kennst doch sicher das Label Made in Germany.
Absolut. Das ist ja fast schon ein Versprechen.
Genau. Qualität, Ingenieurskunst, Langlebigkeit. Aber ich habe mich beim Lesen deiner Unterlagen gefragt, was bedeutet dieses Label heute eigentlich noch? Also, wenn die entscheidenden, die wirklich wertschöpfenden Produktionsschritte vielleicht gar nicht mehr in Deutschland stattfinden?
Das ist der Kern des Problems.
Denn das ist das Bild, das deine Quellen zeichnen. Die Weltkarte der Industrie, die wird gerade komplett neu gezeichnet. Diese Idee einer neuen Wertschöpfungsgeografie hat mich sofort gepackt.
Ja, das klingt fast so, als würde man das globale Spielbrett einmal kräftig durchschütteln.
Genau das. Und wir wollen heute verstehen, was die neuen Spielregeln sind, welche globalen Machtpole da entstehen und was das ganz konkret für einen Standort wie Deutschland bedeutet. Lass uns da mal richtig tief einsteigen.
Sehr gerne.
Bisher war die Logik ja, ich sag mal, ziemlich simpel. So aus den 2000er Jahren.
Richtig, in Deutschland entwickeln, in Asien fertigen, weltweit verkaufen.
Exakt, aber das scheint ja komplett überholt zu sein. Deine Unterlagen listen da ganz neue Faktoren auf. Zollpfade, Sanktionsrisiken, Vorgaben zur lokalen Produktion, Genehmigungszeiten, Energiepfade.
Das klingt erstmal trockener als die alte Jagd nach dem billigsten Lohn, oder?
Ja, viel trockener. Aber sind das wirklich die entscheidenden Hebel? Welcher dieser Faktoren hat denn das größte Gewicht, wenn heute eine Milliardeninvestition entschieden wird?
Das ist eine exzellente Frage. Sie führt nämlich direkt zum Kern der Sache.
Okay.
Man würde ja denken, es geht immer nur darum, noch ein paar Cent bei den Kosten zu sparen.
Das war zumindest die alte Welt.
Genau. Aber was in den Quellen wirklich heraussticht, ist eine komplette Kehrtwende. Das neue Zauberwort ist nicht mehr Effizienz, sondern Planbarkeit.
Planbarkeit. Okay, erklär das mal.
Stell dir einen CEO vor, der eine neue Fabrik für 1 Milliarde Euro plant. Die Frage, die ihn nachts wach hält, ist nicht mehr nur, wo ist die Produktion am billigsten?
Sondern,
wo kann ich in 10 Jahren noch sicher produzieren und meine Kunden beliefern?
Ah, verstehe.
Und plötzlich werden dann Energiepreise, die auf Jahre hinaus kalkulierbar sind, oder die Zusage, eine Baugenehmigung in 6 Monaten statt in 6 Jahren zu bekommen, zu knallharten Wettbewerbsvorteilen.
Also das heißt, es geht um Risikomanagement auf einem ganz neuen Level.
Genau. Und das ist keine abstrakte Sorge. Dieser McKinsey-Report, den du rausgesucht hast, der bringt das ja auf den Punkt.
Ja.
Die Autoren sagen, wir haben es mit einer Welle von Industriepolitik zu tun, wie wir sie seit dem Kalten Krieg nicht mehr gesehen haben. Und sie decken eine wirklich beunruhigende Schwachstelle auf.
Und die wäre?
Die meisten Unternehmen fliegen quasi blind. Nur 42% der befragten Führungskräfte haben überhaupt einen Einblick über ihre direkten Zulieferer hinaus.
Moment, das heißt, die wissen, von wem sie ihre Schrauben bekommen?
Ja, aber nicht, wer den Stahl für diese Schrauben liefert.
Wow.
Und die kurzfristige Panikreaktion darauf ist dann oft, einfach die Lager bis unter die Decke vollzustopfen. Das ist aber eine unglaublich teure Taktik, die nur Kapital bindet.
Und das eigentliche Problem nicht löst.
Eben.
Und wenn man das nicht durch teure Lager lösen will, muss man die Struktur ändern. Das führt uns dann wohl zu dieser neuen Weltkarte. Die alte Vorstellung einer einzigen globalen Kette ist also passé.
Absolut.
Deine Unterlagen zeichnen stattdessen das Bild von 3 großen Polen, die den Takt vorgeben. Lass uns die mal durchgehen. Der erste Pol, Nordamerika. Was macht die USA gerade so anziehend?
In Nordamerika kommt ein fast perfekter Sturm an positiven Faktoren zusammen.
Okay.
Erstens, ein riesiger, kaufkräftiger Binnenmarkt. Zweitens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, relativ günstige und vor allem langfristig kalkulierbare Energie.
Das Schiefergas.
Genau. Eine deiner Quellen liefert da ja eine krasse Zahl für 2024. Industriestrom in den USA kostete im Schnitt 8,13 US-Cent pro Kilowattstunde.
Und in Deutschland?
In Deutschland waren es zur gleichen Zeit 16,99 Cent. Mehr als das Doppelte.
Oha.
Und drittens kommt noch eine extrem aggressive, man könnte fast sagen protektionistische Industriepolitik dazu, Stichwort Inflation Reduction Act.
Also massive Steueranreize, wenn man vor Ort produziert.
Genau. Diese 3 Dinge zusammen ergeben ein extrem starkes Gravitationszentrum.
Okay, Pol 1 verstanden, Pol 2 ist wenig überraschend, China. Aber da hat sich die Logik ja auch geändert. Es ist nicht mehr nur die Werkbank der Welt.
Absolut nicht. China ist heute nicht nur der größte Produzent, sondern für viele Branchen, gerade für die deutsche Auto- oder Chemieindustrie, der größte Absatzmarkt.
Und daraus leitet sich eine neue Strategie ab.
Richtig. In den Quellen heißt das, Wertschöpfung entsteht im Markt, nicht nur für den Markt.
Im Klartext heißt das also, wer in China verkaufen will, muss auch dort produzieren.
Ganz genau. Die chinesische Regierung erwartet das, die Kunden erwarten es und die Logik des Marktes erfordert es. Der alte Weg in Deutschland entwickeln und dann nach China exportieren, der funktioniert für viele Güter einfach nicht mehr.
Und dann gibt es noch den dritten Pol, Indien. Das wird oft als Profiteur des China-plus-1-Modells beschrieben. Was heißt das? Geht es da einfach darum, China zu ersetzen?
Nein, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. China zu ersetzen ist für die meisten völlig illusorisch.
Es geht also um Risikostreuung.
Es geht um Risikostreuung. Nach den Erfahrungen der Pandemie und den Spannungen zwischen den USA und China suchen Unternehmen händeringend nach einem zweiten Standbein.
Und da kommt Indien ins Spiel.
Da rückt Indien ins Zentrum. Was es so attraktiv macht, eine junge, riesige Bevölkerung, eine wachsende Mittelschicht und eine Regierung, die sich um Investitionen bemüht.
Aber die Texte nennen ja auch Herausforderungen.
Ja, natürlich. Die berüchtigte Bürokratie, die Infrastruktur, die oft nicht mithält. Es ist also keine einfache Kopie von China, sondern eine ganz eigene, langfristige Wette auf die Zukunft.
Eine Wette, die aber immer mehr Unternehmen eingehen.
So ist es.
Was wir hier also sehen, ist, dass Unternehmen gezwungen sind, parallele Strukturen aufzubauen. Ein Netz für Nordamerika, eines für China und vielleicht ein drittes, das Indien abdeckt.
Exakt. Dafür gibt es ja auch einen Fachbegriff in deinen Texten. Redundanz.
Redundanz.
Unternehmen bauen bewusst doppelte oder sogar dreifache Strukturen auf. Das erhöht die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz gegenüber Schocks enorm.
Wenn ein Werk in China stillsteht, kann das in Mexiko vielleicht noch liefern.
Genau. Aber diese Redundanz ist wie eine teure Vollkaskoversicherung.
Wie meinst du das?
Naja, man zahlt jahrelang Prämien, also höhere Fixkosten, mehr Komplexität, in der Hoffnung, sie nie zu brauchen.
Aber wenn der geopolitische Unfall dann passiert, ist man froh, dass man sie hat.
Eben, eine Versicherung ist nie gratis.
Diese Versicherung, diese Redundanz, die kostet ja richtig Geld. Und wenn deutsche Unternehmen jetzt anfangen, diese hohen Prämien zu zahlen, stellt sich ja sofort die Frage, wo wird dann gespart?
Und da blicken die Quellen mit einiger Sorge auf den Heimatstandort Deutschland.
Es geht ja anscheinend nicht nur um ein paar verlagerte Fabriken. Die Beispiele, die du rausgesucht hast, sind ja ziemlich prominent.
Sie sind prominent und sie zeigen ein Muster. Da ist zum Beispiel der Mittelständler Aura aus Germersheim.
Ein Hidden Champion?
Genau, der aber die Endfertigung nach China verlagern muss, weil er sonst bei den Kosten nicht mehr mithalten kann. Das ist die Basis. Aber dann sehen wir die Großen.
BMW.
BMW startet die Serienproduktion seines wichtigen neuen Elektromodells iX3 nicht in Bayern, sondern im ungarischen Debrecen.
Und die Pointe ist ja, dass der chinesische Konkurrent BYD sein Werk direkt daneben baut.
Direkt daneben, quasi auf der anderen Straßenseite. Das musst du dir mal vorstellen.
Das ist ja fast schon eine strategische Provokation.
Es zeigt, wo die Musik spielt.
Genau das ist es. Und dann haben wir noch das Beispiel BASF.
Das größte Einzelinvestment der Firmengeschichte.
Über 10 Milliarden Euro.
Und wohin geht es? Nicht nach Ludwigshafen, sondern ins chinesische Zhenjiang. Das sind keine kleinen Korrekturen mehr. Das sind strategische Pflöcke, die für Jahrzehnte eingeschlagen werden.
Das ist ein starkes Argument. Aber haben nicht einige Artikel auch argumentiert, dass das übertrieben ist? Nach dem Motto, die hochwertige Forschung, das Gehirn der Firma, das bleibt ja in Deutschland.
Das ist genau der entscheidende Trugschluss, vor dem die Quellen warnen.
Okay.
Der eigentliche, tiefere Verlust ist eben nicht die Montagehalle. Es ist das, was die Autoren die Lernkurve und die Industrialisierungskompetenz nennen.
Industrialisierungskompetenz?
Ja. Die zentrale These ist, Prozesswissen, also das Wissen, wie man ein Produkt millionenfach in hoher Qualität zu sinkenden Kosten herstellt, entsteht nicht am Computer.
Sondern?
Es entsteht im Werk, im Schichtbetrieb, bei der täglichen, oft schmutzigen Problemlösung direkt an der Maschine.
Wenn der Ingenieur mit dem Meister eine Lösung findet.
Genau das ist die Lernkurve. Wenn ein Unternehmen diese Fähigkeit, ein Produkt effizient in Großserie zu fertigen, abgibt, gibt es langfristig auch die Kosten und oft auch die Innovationsführerschaft ab.
Das Produkt mag dann äußerlich noch deutsch wirken, aber die Fähigkeit zur Skalierung wandert ab.
Exakt.
Und diese Abwanderung ist ja keine reine Anekdote, die lässt sich auch mit harten Zahlen untermauern.
Leider ja. Laut Destatis gingen allein zwischen 2021 und 2023 netto über 50.000 Arbeitsplätze durch solche Verlagerungen verloren.
50.000?
Und das ist nur die direkte Folge. Noch besorgniserregender ist die Stimmung. Der VDA warnt vor einer schweren Standortkrise.
Der Verband der Automobilindustrie.
Ja, und in einer Umfrage gaben 72% der Zulieferer und Hersteller an, dass sie ihre nächsten Investitionen eher im Ausland tätigen wollen.
72%? Das ist ein Alarmsignal.
Ein gewaltiges Alarmsignal. Und dabei reden wir nicht nur über China oder die USA. Selbst innerhalb Europas findet eine massive Verschiebung statt. Nach Polen, Tschechien, Ungarn.
Wie das BMW-Beispiel zeigt.
Genau. Der EU-Binnenmarkt schützt also zwar die europäische Wertschöpfung, aber nicht automatisch den deutschen Standort innerhalb dieses Marktes.
Wenn man das alles hört, könnte man fast resignieren. Ist die Lage also hoffnungslos? Die Unterlagen diskutieren ja zum Glück auch, was jetzt passieren müsste.
Ja, und da wird klar. Es geht nicht um eine nostalgische Rückholrhetorik oder kurzfristige Subvention.
Das wäre zu einfach.
Richtig. Ein zentrales Zitat lautet: Subventionen können Zeit kaufen, aber sie ersetzen keine Planbarkeit.
Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Die Quellen fordern stattdessen eine grundlegende Verbesserung der sogenannten harten Standortbedingungen. Das ist weniger glamourös, aber unendlich wichtiger.
Kannst du diese harten Standortbedingungen mal aufschlüsseln?
Im Grunde sind es 4 zentrale Säulen. Erstens, und das steht über allem, ein verlässlicher und langfristig planbarer Energiepfad.
Ein Investor muss wissen, was ihn die Energie in 15 Jahren kostet.
Genau. Zweitens, schnellere und vor allem berechenbare Genehmigungsverfahren. Es geht nicht darum, Standards zu senken, sondern darum, dass man weiß, wie lange es dauert.
Klarheit.
Drittens, eine wettbewerbsfähige Steuer- und Abgabenlogik. Und viertens, ein ganz banaler, aber entscheidender Punkt, ein höheres Tempo beim Ausbau der Infrastruktur.
Also von digitalen Netzen bis zu Stromtrassen.
Genau.
Das klingt alles logisch, aber auch nach einer Mammutaufgabe. Erkennen die Quellen denn an, dass die Politik versucht, gegenzusteuern?
Ja, das wird erwähnt. Die Texte nennen zum Beispiel die staatlichen Zuschüsse zu den Netzentgelten, die den Strompreis etwas senken.
Aber
sie stellen auch sofort die kritische Gegenfrage, ist das eine nachhaltige Strategie oder nur ein kurzfristiges Pflaster?
Die entscheidende Frage für einen Investor bleibt also:
Kann ich mich darauf verlassen?
Genau. Kann ich darauf eine Milliardenwette für die Zukunft bauen? Und da herrscht, so der Tenor, noch erhebliche Skepsis.
Und das schließt ja wieder den Kreis zum McKinsey-Artikel. Da steht ja, dass führende Unternehmen genau diese Unsicherheit nicht mehr hinnehmen.
Richtig. Sie behandeln die Optimierung ihres Produktionsnetzwerks nicht mehr als einmalige Übung alle 10 Jahre.
Sondern sie bauen komplexe Systeme, die Risiken, Energiepreise und Logistikkosten kontinuierlich erfassen, prognostizieren und sich dynamisch anpassen.
Die Ära des Einmal-Einrichten und Vergessen ist also endgültig vorbei.
Endgültig.
Okay, lass uns die zentrale Erkenntnis für dich noch einmal zusammenfassen. Die DNA der globalen Wirtschaft, die Logik, nach der entschieden wird, wo was produziert wird, hat sich fundamental verschoben.
Ja, weg von der reinen Kostenjagd.
Hin zu einer viel komplexeren Gleichung, in der es um Planbarkeit, Widerstandsfähigkeit und direkten Marktzugang geht. Und das in einer Welt, die in Blöcken denkt.
Genau. Und das Kernrisiko, das daraus für einen Standort wie Deutschland erwächst, müssen wir noch einmal ganz klar benennen.
Bitte.
Die größte Gefahr ist nicht der laute Knall einer einzelnen Werksschließung, sondern das leise, fast unsichtbare Abwandern der Lernkurve. Denn die entscheidende Schlacht um die Wettbewerbsfähigkeit von morgen wird nicht in den Forschungsabteilungen gewonnen. Sie wird in den Werkshallen gewonnen.
Dort, wo Produkte in Serie gebracht, Prozesse stabilisiert und Kosten gesenkt werden.
Wer diesen Teil der Wertschöpfung verliert, verliert auf lange Sicht das ganze Spiel.
Das ist ein starker Schlusspunkt. Die Quellen werfen am Ende eine fundamentale Frage auf, über die du vielleicht noch nachdenken möchtest.
Mhm.
Bleibt Deutschland ein Land, das industrialisiert, also die Fähigkeit behält, Ideen in massenhafte, profitable Produkte umzusetzen? Oder wird es schleichend zu einem Ort der reinen Vorarbeit, während anderswo integriert, skaliert und letztendlich das große Geld verdient wird?